Berlin-Baku.
Unsere ambitionierte Fahrradreise.
Ja, hallo.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von unserem Podcast.
Diesmal sitzen wir in einem Keller.
Ja, und zwar in dem Keller von Bojan. Ja, Negotin ist 22 Kilometer von der serbisch-bulgarischen Grenze entfernt. Und wie wir hierher gekommen sind, werden wir jetzt berichten. Aber wir fangen erst an mit unseren Kategorien, die wir immer endlich konsequent auch ein bisschen führen wollen.
Okay. Was hatten wir jetzt für Kategorien?
Also erstmal Kilometer, seitdem wir das letzte Mal gefahren sind. Also gesprochen haben, das wäre dieses. Das kann ich ja auch machen. So, die
also wir sind sechs Tage gefahren, wobei wir an einem Tag nur 2 Stunden gefahren sind. Können wir schon mal mitnehmen. Und wir sind, wie viele Kilometer sind wir seitdem gefahren?
541 Kilometer.
Und wie viele Kilometer haben wir jetzt insgesamt?
1901 Kilometer. Das heißt, dass wir spätestens in 2 Tagen die 2000er-Marke geknackt haben.
Schon mal gar nicht so wenig.
Nee.
Und Höhenmeter? Seit dem letzten Mal?
Seit dem letzten Mal sind 2710 Höhenmeter hinzugekommen. Also, wobei davon die Hälfte auf gestern entfallen ist, ungefähr. Ja, nicht also ganz, nee, ein Drittel.
Man merkt auf jeden Fall, langsam wird es wieder ein bisschen bergiger und ab jetzt wird es sicherlich auch dann deutlich bergiger, morgen nicht, aber dann in Bulgarien schon. Und dann haben wir mal wieder unsere Körper vermessen.
Ja, wir haben nur die Waden vermessen. Jan hat einen Wadenumfang, wenn wir das richtig gemessen haben.
Charlotte misst das immer und ich bin der Meinung, dass es eigentlich... Also
immer. Da kommen wir auch immer so
glatte Zahlen raus, dass man das Gefühl hat... Es
ist ein bisschen schwierig.
Es ist mit erheblichen Messfehler behaftet und so groß sind die Zuwächse nicht. Aber gut, also Wadenumfang von mir?
34,5
Zentimeter, was 0,5 mehr sind als vor der Tour. Und von Charlotte?
33.
Was wie viel mehr ist als vor der Tour?
1 Zentimeter.
Also hast du dich mehr verbessert oder besser vermessen bei dir?
Besser vermessen wahrscheinlich, ja. Gut, dann fangen wir mal an zu berichten. Also das letzte Mal hatten wir in Osijek gesprochen und da saßen wir in dem Café und dann ist die Straßenbahn vorbeigekommen und nachdem sind wir noch baden gewesen und dann haben wir waren wir bei Michael. Wir wollten kurz noch berichten, wie das bei Michael und seiner Familie war. Ja, also Michael ist ein, weiß ich, wie alt ist er denn? So Mitte, Ende 30, glaube ich. Ist Krankenpfleger und arbeitet da auch viel in der Nachtschichten. Also als wir gekommen sind, hatte er gerade eine Nachtschicht gehabt. Und eigentlich, wofür er wirklich lebt oder wo man das Gefühl hat, so, da steckt richtig viel Leidenschaft dahinter, ist sein Arbeiten mit Holz. Also er stellt seine gesamten Möbel aus Holz selber her und das war richtig cool. Also er hat dann noch
seine Werkstatt. Also ungelogen seine ganzen Möbel, also...
Ja, es ist wirklich so seine gesamte Küche, alle Betten, alle Schränke, auch im Bad, alle Regale, aber auch irgendwie dann zum Beispiel die Halterung für die Handtücher oder...
Lampen, Schirme.
Ja, den Ständer für den Ventilator, also Stühle, alles.
Also im Grunde ist wirklich alle Möbel, die man sich halt vorstellen kann, dass sie aus Holz sind, bei ihm aus Holz. Und ich glaube, mit einer Ausnahme hat er auch alles selber gemacht gehabt.
Ja.
Also zum Beispiel das Sofa war halt offensichtlich nicht selber gemacht.
Und Dielen für den Boden.
Stimmt, hat das er war auch. Und bei den Fenstern waren wir uns nicht ganz sicher.
Ja, war es echt also unglaublich. Und das
ganz auch besondere Atmosphäre dort.
Richtig schön aus. Also man hat halt schon gesehen, dass es selbst gemacht ist. Also weil so ganz kleine Unebenheiten waren, aber halt wirklich nur so ganz kleine. Und er hat sich unglaublich viel Mühe gegeben und es sah richtig toll aus. Aber als wir gekommen sind, war er auch erstmal damit beschäftigt. Und er wollte so eine Bank für den Garten bauen und deswegen haben wir am Anfang auch eher mit seiner Frau und mit seinen Kindern gesprochen. Seine Kinder, das ist auch interessant, die waren 7 und 9 Jahre alt und die konnten fließend Englisch, weil sie so viel Fernsehen geguckt haben, also sehr viel so Zeichentrickserien. Und die waren total süß, also es war total witzig mit denen und... ja, die haben auch so ein bisschen den Affen für uns gemacht, aber ich glaube, die haben das auch sehr genossen, dass sie da mal Aufmerksamkeit von Fremden bekommen haben und die konnten echt fließend Englisch. Und erst dachte ich halt auch, dass da vielleicht zu Hause Englisch gesprochen wird, dass vielleicht die Frau Britin ist oder Schwedin oder sonst irgendwas, weil sie auch sehr hell war, so vom Typ her, aber es kam dann raus, so nee, die ist auch Kroatin und die Kinder sind einfach sprachbegabt.
Und die Eltern konnten jetzt auch nicht übermäßig gut Deutsch, also
Englisch.
Deutsch sowieso nicht. Englisch, also es war schon gut, also man konnte auch gut mit denen kommunizieren, aber es war jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie super fließend Englisch gesprochen hätten.
Nee, das war, also war, konnte sich gut mit denen unterhalten.
Und er meinte halt auch, genau, sie haben irgendwie ein Abo für The Comic Network oder so.
Was Cartoon
halt,
Network.
Cartoon Network, was halt ja. irgendwie so ein Pay-TV, offenbar Englisches, für Kinder ist.
Ja.
Und das war sehr beeindruckend.
Ja, das war wirklich...
Und es war halt auch super nett, weil man so dadurch halt einfach mit allen Menschen in diesem Haushalt halt interagieren konnte. Und sonst ist es ja manchmal ein bisschen komisch, wenn man halt gar keine gemeinsame Sprache hat. Mit ja. Kindern geht es ja schon manchmal auch ganz gut. Mit anderen geht es auch gut, aber so, das ist halt schon netter, wenn man, wenn man einfach dann so interagieren kann.
Ja, und es war auch super unkompliziert. Also es gab zum Beispiel eigentlich nichts zu essen, aber es war überhaupt kein Problem, dass wir da die ganze Küche, also wir haben jetzt nicht krass viel in der Küche benutzt, aber so, wir haben die Küche einfach benutzen können, ohne dass man das Gefühl hatte, dass es jetzt irgendwie unwillkommen oder eigentlich stört sie. Ja,
also das ist halt auch so eine interessante Sache an diesem Warmshorts oder Couchsurfing war es ja dieses Mal. Man weiß halt wirklich nicht, was kommt. Wir sind da irgendwie um 19 Uhr aufgelaufen. Und man muss halt damit rechnen, dass man halt theoretisch irgendwie Abendessen bekommt und ganz viel. Und dann irgendwie Hunger haben muss. Und man muss halt eben auch damit rechnen, dass es gar nichts zu essen gibt. Und dann am besten irgendwie was mit hat, was man sich dann zubereiten kann. Und ja, das hat dann irgendwie, saßen wir dann da ziemlich lange rum und wir haben dann auch Getränk angeboten bekommen, Kaffee haben wir noch angeboten bekommen,
Wassermelone.
Abends, Wassermelone und irgendwann stellte sich dann raus, die haben offenbar schon zu Abend gegessen oder essen nie was, keine Ahnung, ich habe die nie essen gesehen. Nee. Und dann haben wir dann irgendwie um 9:30 in unser Couscous dann in der Küche zubereitet. Es war auch alles, alles okay. Und morgens auch wieder genau das Gleiche.
Ja.
Also aber auch haben wir dann Kaffee angeboten bekommen, auch wieder nichts zu essen. Aber Frühstück haben wir eigentlich bisher nirgendwo bekommen.
Insofern, hier, aber das können wir gleich erzählen.
Stimmt, ja.
Hier haben wir es bekommen.
Das ist aber auch kein Warm Shower, sondern Couchsurfing, auch wenn es sich ein bisschen
so anfühlt. Nee, aber so, wir können, also wir reden erstmal chronologisch, wie es dann so weitergeht.
Ich möchte gerne noch eine Sache erzählen von diesem Couchsurfing. Und zwar hatten die uns erzählt, sie haben Freunde, die auch Krankenpfleger sind und die nach Berlin ausgewandert sind, um dort eben auch im Krankenhaus zu arbeiten. Und dass sie da halt sehr unzufrieden mit sind, diese Freunde, und halt auch meinen, so die Zustände sind ja doch schlimmer als in Kroatien. Und sie dachten halt, es wäre halt alles ganz toll, weil es ist halt Deutschland und das Klischee von Deutschland ist ja, dass alles immer ganz hervorragend läuft, gerade im ärmeren Ausland. Und die waren da jetzt so sehr unzufrieden mit, gerade mit den Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Aber ich glaube auch so mit den allgemeinen Arbeitsprozessen. Mm. Jetzt nicht nur, dass sie da irgendwie schlecht behandelt werden, sondern so, dass die Bedingungen da für das, zumindest für das Pflegepersonal, doch deutlich schlechter sind, als sie erwartet haben.
Ja, und dann eine Sache auf jeden Fall, die wir erzählen können, ist über die Region. Also das ist ja Ostslawonien, heißt das. Also sehr weit im Osten von Kroatien, und für diejenigen, die so alt sind wie wir oder jünger oder sonst sich nicht für Politik interessiert haben, also es war ein sehr umkämpftes Gebiet während der Kroatienkriege und man des Kroatienkriegs, besser gesagt, ist ja kein nur einer, und man sieht das auch an Häusern, also auch in Osijek gibt es Häuser, wo irgendwie so, man sieht, dass da so Granaten hochgegangen sind, und man sieht es auch in den Dörfern, teilweise gibt es Ruinen, teilweise ist das noch, also stärker beschossen worden. Und wir waren auch in Vukovar, die Stadt muss komplett zerstört gewesen sein. Heutzutage sieht man da eigentlich nicht mehr viel von, es ist halt eigentlich alles wieder aufgebaut worden. Es gibt vereinzelt irgendwie Ruinen, die noch stehen geblieben sind. Aber wen das interessiert, wir haben eine sehr interessante Doku gefunden, die ist in der ZDF-Mediathek abzurufen, ich glaube noch ein ganzes Jahr. Das sind 3 Folgen, heißt Balkan in Flammen. Und da kann man noch, also da kommt auch der Kroatienkrieg und Bosnien, also natürlich auch Bosnien und Kosovo später noch. Aber wir haben dadurch nochmal ziemlich viel gelernt.
Und also mir war das allgemein auch überhaupt nicht so klar mit diesem Jugoslawienkrieg und wie das überhaupt... Ich weiß nicht, ob wir jetzt so eine Mini-Zusammenfassung dieser ganzen... Also nee, ich versuche mal von dem...
Okay, mach du, was du gelernt hast, und dann würde ich sagen, dann stopp.
Also
dann,
was mir halt nicht klar war, das ist ja, so wie ich das schon habe, tatsächlich irgendwie der größte Krieg in Europa gewesen nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zusammenbruch vom Sozialismus eben 1990. Jugoslawien war halt eben ein sehr großes Land, was verschiedene Provinzen hatte, unter anderem Slowenien, Kroatien, Kosovo nicht.
gerade nicht, das ist
ja Bosnien-Herzegowina und also Serbien halt so als Kernland und eben diese, sagen wir mal, Völker wie die Kroaten, die Slowenen, eben in Bosnien ist das irgendwie nochmal ein anderes Kapitel, da sind wir jetzt auch nicht durchgefahren, wollten dann gerne die Unabhängigkeit, nachdem halt klar war, dass dieser Staat Jugoslawien so als sozialistischer Staat nicht weiter existieren wird und es sowieso so Umbrüche gab. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass insbesondere Kroatien und Bosnien und auch der Kosovo halt teilweise auch von Serben bewohnt sind. Also das ist eigentlich so gerade in den Grenzgebieten oder in Bosnien. Ich kann gar nichts. Ich bleib mal bei Kroatien, weil wir uns damit wirklich beschäftigt haben.
Aber in Kroatien ist es ja noch nicht mal Grenzgebiet. So, die Krajina, die ist halt super weit. Also das ist ganz woanders gelegen.
Ja, okay, da wo wir waren, war Grenzgebiet. Also Gebiete unter anderem an der Grenze halt einfach so, sagen wir mal, mischbesiedelt waren und die offenbar auch ganz gut zusammengelebt haben in der jugoslawischen Zeit. Und die dann halt die Serben halt gesagt, also Anspruch erhoben haben, dass es eben auch ihr Land ist. Und da beide Seiten eben nicht besonders konsensbereit waren, aber also
Seiten hatten Angst, dass sie von den anderen unterdrückt werden, wenn sie da macht die Sache auch nicht aber schaut euch lieber die Dokus
genau,
an.
Genau, ich will aber nur kurz, dass man es irgendwie ein bisschen versteht, die Sache jetzt auch nicht werten. Mhm. Auf jeden Fall hat dann die serbische Armee versucht, eben diese Gebiete zu erobern. Hat dann
beziehungsweise auch zuerst die jugoslawische Volksarmee, die serbisch dominiert war. Aber es war schon erst die jugoslawische.
Also ja, also man muss es eben ein bisschen vereinfachen. Versucht, diese Gebiete zu erobern. Waren auch teilweise erfolgreich, gerade in Kroatien. Es gab auch eben so eine ethnische Säuberung, jetzt gab es offenbar in Bosnien. Also auf jeden Fall Versuche, eben die Bevölkerung, die sagen wir mal nicht serbische Bevölkerung in diesen Mischgebieten auf irgendeine Art und Weise zu vertreiben. Und diejenigen, die halt nicht freiwillig gegangen sind, sind dann teilweise auch hingerichtet worden.
Umgekehrt gab es das aber auch, als dann irgendwie das zurückerobert wurde von der kroatischen Armee.
Ja, also genau, man muss da wirklich sagen, es ist halt ein Krieg gewesen und da gibt es sicherlich auf jeder Seite irgendwie Verbrechen. Und je nachdem, mit welcher Seite man spricht, kann man halt die Geschichte auch so aufbauen, dass halt die anderen halt immer die Bösen sind. Ich würde mir da jetzt gar nicht so eine jetzt ein Urteil drüber bilden. Naja, auf jeden Fall ist das halt für uns sehr interessant gewesen, weil wir halt eben direkt dieses Grenzgebiet halt abgeradelt sind an der Donau und halt diese Kriegsschäden gesehen haben. Und das für mich eben auch sehr interessant war, gerade mit dieser Dokumentation, das nochmal ein Stück aufzuarbeiten. Was man auch gemerkt hat, was damit so ein bisschen im Zusammenhang steht, es gibt gerade in Kroatien, hinter dem Grenzübergang waren extrem viele deutsche und österreichische Autos. Mhm. Hier in Serbien auch, aber in Kroatien ist mir eigentlich noch mehr aufgefallen. Ja. Gerade hinter der kroatisch-ungarischen Grenze war, ich würde sagen, jedes zweite Auto deutsch oder österreichisch. Und eben während dieser Jugoslawienkriege sind natürlich viele Menschen aus den umkämpften Gebieten halt eben nach Deutschland gekommen oder nach Österreich und deswegen.
Die sind jetzt halt im Urlaub und fahren wieder zurück. Also es war schon offensichtlich, dass es jetzt keine Bio-Deutschen sind, die Urlaub in Kroatien machen und dann zufällig sich in Ostslawonien verirrt haben, sondern eben Leute, die da halt auf Familienbesuch waren.
Ja, insbesondere bei denjenigen aus Wien ist es auch sehr beliebt, sich ein sehr großes Auto zu kaufen, meist ein schwarzes Auto.
Gerne so ein Porsche Cayenne oder so.
Ja, also das scheint hier wirklich auch ein großes Statussymbol zu sein. Ja. Ich denke, das ist jetzt okay mit Kroatien.
Ja, was ganz witzig ist, was auch noch in Kroatien passiert ist, direkt vor der Grenze hatten wir noch ein paar Kuna übrig und wollten uns, also wir hatten uns so abgezirkelt, dass es ein Eis sein sollte und wollten im letzten Ort noch ein Eis kaufen und da, im ganzen Ort gab es irgendwie kein Eis und dann waren wir schon so halb draußen und dann sind wir noch zu so einem Hotel gefahren und dachten, also da wird es halt vielleicht irgendwie Eis auch geben. Und lustigerweise haben wir da unsere lieben Freunde wieder getroffen, von denen wir euch schon das letzte Mal berichtet haben. Bloß war die Gruppe noch um einen Belgier angewachsen. Also waren sie dann zu fünft unterwegs. Und wir haben da auch unser Eis bekommen, konnten Wasserflaschen auffüllen und sind dann mit denen weiter über die Grenze geradelt.
Wo ich auch echt ein bisschen skeptisch war, weil ich eigentlich keine Lust hatte, in so einer großen Gruppe zu radeln. Weil irgendwie, das sind dann auch viel befahrene Landstraßen manchmal.
Ja, das war auch so ein bisschen ätzend. Und dann hatte der eine nur noch einen Platten.
Und wenn du halt dann mit fünf Leuten irgendwie nacheinander fährst, ist es halt auch echt dann schwierig, zum Beispiel für LKWs zu überholen. Und dann machen die vielleicht auch mal ein bisschen waghalsigere Manöver. Also eigentlich ist gar nichts Kritisches passiert, war ich so ein bisschen anti halt drüber. Aber es war eigentlich auch nicht mehr so weit.
Ja, wir wussten halt auch so, wir werden jetzt nicht super weit fahren. Und wir haben dann direkt hinter der serbischen Grenze, hat das auch erstmal ein bisschen gedauert, weil sich Jan und Matthias eine serbische SIM-Karte gekauft haben, dann andere Geld wechseln wollten, dann wollten noch andere einkaufen. Das hat dann, ich weiß nicht, da waren wir irgendwie eine halbe Stunde oder so. Aber falls jemand von euch mal nach Serbien reisen möchte und irgendwie sich fragt, wie das mit Internet geht, wenn man das möchte, ist es super einfach, eine SIM-Karte zu kaufen. Wir haben, oder Jan hatte, also Sommerangebot. Das waren 3 Gigabyte für 300 Dinare, was naja, weniger als 3 Euro sind.
Aber nur 7 Tage gültig.
Aber ja, genau, sie sind jetzt halt um. Aber es war wirklich sehr, sehr einfach und unkompliziert. Wenn man das aus Deutschland kennt und weiß, wie kompliziert das ist, dann kann man froh sein. Also hier ist das, läuft das anders. Und dann also sind wir eben weitergefahren und haben dann an einem schönen Strand an der Donau zusammen gezeltet. Also es war kein offizieller Zeltplatz, aber es hat niemanden gestört. Wir hatten auch gefragt und die meinten, es war okay.
Und da war es dann wirklich eigentlich auch angenehm, in der großen Gruppe zu sein, weil man sich dann halt einfach sicherer gefühlt hat.
Ja, so. Also vor allem, wenn man das erste Mal in dem Land ist, also erste Nacht, da ist man immer so ein bisschen so am Gucken, so wie läuft denn das jetzt hier, so gibt es hier wilde Hunde oder so. Und da war, hat man sich dann ganz wohl gefühlt. Und es sind dann noch, lustigerweise, ein österreichisches Geschwisterpaar, die auch auf dem Donauradweg sind auch noch dazugekommen, haben auch mit uns gezeltet. Also wir waren dann eine recht große Gruppe.
Ich lache gerade so, weil die hatten wir schon mal kurz hinter Budapest gesehen. Und da waren die uns entgegengekommen und hatten gefragt, ob wir ein Portemonnaie irgendwo gesehen hatten. Und das war halt also richtiger Scheißweg eigentlich gewesen.
Das war direkt nach dem Scheißweg. Und es war halt klar, dass sie diesen blöden, also es war halt so auf dem Deich und dann aber irgendwie nicht befestigt und 10 Kilometer lang oder 15, dass sie das alles wieder zurückfahren müssen, weil sie ja diesen Geldbeutel suchen. Und dann, also hatten sie uns jetzt aufgeklärt, ja, sie haben den Geldbeutel gefunden, aber sie sind halt diese Strecke insgesamt 3-mal gefahren und dann irgendwann hat, also als sie das letzte Mal dann zurückgefahren sind, haben sie einen Schäfer getroffen, der das Geld, den Geldbeutel gefunden hatte und damit die Reise für sie auch gerettet hat.
Ja, und sie sind halt an dem Tag tatsächlich halt keine Kilometer vorangekommen, sondern nur hin und zurück gefahren. Und der Geldbeutel ist verloren gegangen, weil er vergessen hatte, seine Fahrradtasche zuzumachen. Also
aufpassen.
Genau, ganz große Empfehlung.
Ja.
Und dann war sogar noch, hatten dann irgendwie Steffi und Matthias hatten dann irgendwann ja auch so eine Stirnlampe gefunden gehabt, irgendwann auf dem Weg. Und dann haben sie dann gefragt, ah, ja, ist das denn vielleicht auch eure Stirnlampe? Und es war auch deren Stirnlampe, die ist wahrscheinlich auch rausgehüpft.
Also wir fanden das ziemlich witzig.
Ja, die haben wir dann, also das war halt, also es war echt eine große Gruppe. Also in der Gruppenstrecke hätte ich noch wirklich keine Lust gehabt, miteinander zu fahren. Also abends ist es ja auch irgendwie nett, dann zusammen irgendwie also rumzuhängen. Und
bloß die Mücken haben ein bisschen gestört.
Ja.
Ja, aber so, das war dann auch voll nett. Denn am nächsten Tag sind wir auch alle irgendwie aber gestaffelt nach Novi Sad gefahren. Jan und ich sind als letztes losgefahren. Und dann,
das waren halt nur noch 30 Kilometer.
Ja,
das,
aber ja, die anderen wollten halt früh da sein, weil sie sich die Stadt auch noch ausführlich angucken wollten. Und Jan und ich hatten eigentlich Lust, vor allem irgendwie so ein bisschen rumzuhängen. Das wir dann auch sehr ausführlich gemacht haben in Novi Sad. Wir hatten hier so ein, also waren wir zu zweit im Apartment, aber haben die anderen dann, also Steffi, Matthias, Nicola und Mohammed abends dann noch getroffen zum Bier.
Was auch interessant ist, also wir haben jetzt eigentlich öfter so ein Apartment gebucht gehabt und das, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erzählt hatte, aber es ist hier wirklich mit Abstand die günstigste Möglichkeit, bezahlt zu übernachten. Also wenn man irgendwie bei Booking guckt, gibt es halt irgendwie, Hotels kosten dann oft sowas wie 40 Euro oder so für ein Doppelzimmer, jetzt gerade in den serbischen Städten. Und wir hatten jetzt sowohl in Novi Sad als auch in Belgrad jeweils halt Ferienwohnungen für 20 Euro.
Und die waren voll gut. Also die waren jetzt nicht auf also neuesten westlichen Standard ausgestattet, aber so, es war schon so, dass man da ordentlich drin schlafen
konnte. Und auf jeden Fall ein bisschen so kleiner Küche. Ja. Und ja, das war mal ganz
gut. Du, in Novi Sad war der Kühlschrank so voll mit irgendwie Getränken,
ja, die man kaufen konnte. Ja, das war ein bisschen Minibar-artig, ja.
Dass man da überhaupt nicht selber Sachen reintun konnte. Ja.
Novi Sad hat mir sehr gut gefallen. Also wir hatten da gar nicht jetzt den Anspruch, da irgendwie groß Sightseeing oder so zu machen. Es gibt da irgendwie eine Festung auf der anderen Flussseite, als das Stadtzentrum ist. Das haben wir uns noch von Weitem angeguckt. Wir sind einfach so ein bisschen durch die Fußgängerzone spaziert, haben Aperol Spritz getrunken, einen Eiskaffee, ein bisschen Eis gegessen. Also es war einfach so eine große Fußgängerzone. Man muss sagen, es ist schon so die Orte sind hier schon deutlich belebter als in Deutschland. Die Leute also für, halt schon im Vergleich zur aus. Größe. So, das ist einfach sehr beliebt, genau, sich einfach irgendwie ins Café zu setzen.
Und was ich auch ziemlich cool fand, also hier ist es auch heiß, es ist nicht so heiß, wie es jetzt in Deutschland gewesen ist, weil es immer nur höchstens 35 Grad, würde ich sagen. Aber man merkt, dass so das Land sich auf Hitze eingestellt hat. Es gibt in vielen Gebäuden Klimaanlagen. Auch
in den günstigen Ferienwohnungen, die wir hatten, gab es immer Klimaanlage.
Und was auch witzig ist, also es gab auch häufiger Cafés, also mit Ventilatoren, aber dann auch mit so also Wassersprinkelanlage, also das halt so ein Sprühregen ab und zu rüber kam. Das war auch sehr erfrischend. Wir hatten das auch, also in Baja gab es das auch so in der Fußgängerzone, also das gibt es auch schon in Ungarn. Wir fanden das irgendwie witzig, also auf die Idee ist man in Deutschland noch nicht gekommen, aber wenn es weiter so Hitze Sommer geben wird, dann wird man vielleicht auch so Cafés mit Sprühregen und Ventilator einrichten. Also es ist dann sehr angenehm, man sitzt dann da und man schützt dann auch gar nicht so sehr.
Ja, wir kommen ja dann so klimawandelmäßig mit ganz vielen guten Geschäftsideen wieder, die wir hier im Südeuropa aufgegriffen haben.
Ja, also das war dann so ganz nett. Und dann am nächsten Tag, es sind 96 Kilometer nach Belgrad und wir hatten so ein bisschen Sorge, weil es auch heiß werden sollte und eine Steigung vorhergesagt war. Also die anderen waren vor allem sehr besorgt und davon haben wir uns ein bisschen anstecken lassen. Irgendwie um eins haben wir dann gemerkt, oh, es sind ja, wir sind dann 30
Kilometer. Wir sind extra auch einigermaßen früh aufgestanden, also sind halt 8.30 Uhr losgefahren, also jetzt auch nicht extrem früh, aber schon relativ früh. Und ja, genau, dann waren wir halt irgendwie um drei im Grunde schon da.
Ja, und dann hatten wir aber drei Nächte in Belgrad und haben ein bisschen Sightseeing gemacht. Wir haben vor allem auch viele Sachen erledigt, dann war beim Friseur.
Ja, vielleicht nochmal erstmal, also... Mir hatte ja, ich habe ein bisschen drüber geredet, dass mir Budapest nicht ganz so gut gefallen hatte, weil es halt so super touristisch war. Und Belgrad hat mir wiederum sehr gut gefallen, weil es ist schon auch touristisch, aber viel weniger. Deswegen kriegt man halt viel mehr einfach normales Leben mit, wenn man rausgeht. Man muss auch sagen, unsere Ferienwohnung oder unser Apartment war schon zentral, aber nicht ganz so in so einem Innenviertel wie beim letzten Mal, sondern einfach in einem normalen, beliebten, guten Viertel direkt gegenüber vom Hilton Hotel. Das war eigentlich das... Also es war so witzig. Also das war halt so wirst du bestimmt beim Instagram dann reinstellen. Ja,
ich versuche das mal erklären. Also ich versuche jetzt auch mal gerade zu beschreiben. Also es war so eine Hauptstraße. Also es war gar nicht so eine Haupteinkaufsstraße, aber es gab Geschäfte und eben auch das Hilton Hotel. Und musste dann so zwischen zwei Geschäften durchgehen und dann kam man in so einen Hinterhof, der halt auch so aussah, so wie planlos irgendwie Häuser reingebaut und irgendwie sah auch ein bisschen so aus, als wenn da auch schon vor mehreren Stelle gewesen Jahrzehnten, oder so. Ja. Es haben einige Leute drin gewohnt und am Ende von diesem Hinterhof, da war auch noch ein Pflaumenbaum und irgendwie so ein Schuppen, der so halb eingefallen war, war dann unser Apartment, also ein Haus mit unserem Apartment drin. Also, und dann hatte dann halt den schönen Blick auf das Hilton Hotel und die hatten eine Dachterrasse und das Problem war, dass das halt ultra gescheitert und dieser Dachterrasse war bis 1 Uhr nachts laut Musik.
Aber es war jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Also
ich fand's jetzt... Es war schon, aber eher hat die Atmosphäre schon ein bisschen
gestört. Und wir hatten dann wir hatten halt auch so eine kleine Terrasse, wo man dann so ganz schräg nach oben auf diese Hilton-Terrasse gucken konnte. Und wir hatten nochmal mal überlegt, ob wir dann mal auf diese Rooftop-Bar gehen. Na, und es war, ja, aber genau. Weil irgendwie so viele Abende hatten wir dann doch nicht in Belgrad und wir wollten immer andere Sachen machen.
Ja.
Am ersten.
Genau, du warst beim Friseur.
Genau, das war eigentlich ganz nett. Dann sind wir nämlich. Was war eigentlich der ursprüngliche Grund war, ich hatte ja meinen Pullover in Budapest verloren und ich bin dann auf der Suche gewesen eigentlich nach so einem Merino-Langärmel-Shirt in einer schönen Farbe. Einerseits ist es diese Merino-Sachen, die fangen halt nicht so schnell an zu riechen, man muss sie nicht so oft waschen und das ist halt ganz komfortabel auf der Reise. Und andererseits wollte ich halt auch was, dass es sich halt, dass man sich so ein bisschen angenehm fühlt, was Schönes. Und natürlich sind das jetzt diese ganzen Outdoor-Sachen jetzt nicht unbedingt in Novi Sad oder Belgrad so super angesagt. Und dann das hatte ich bei. Das ist nicht Winter, was Langärmliges.
Doch!
Herbst.
Also es gab vor allem Sommersachen, wenn man irgendwo.
Ja, aber es ist nicht Winter. Es ist, naja, also auf jeden Fall hatte ich dann in Google Maps gesehen, dass es so einen Outdoor-Shop gibt, der halt von uns so 1,5 Kilometer weg war, aber jetzt nicht so ins Zentrum, sondern auch so ein normales Geschäftsgebiet oder, also es ist schon noch Zentrum, aber jetzt nicht so dieses touristische Zentrum, auch nicht Haupteinkaufsstraße. Und da sind wir dann hingegangen und ich habe jetzt was gefunden, was jetzt ich sag mal, ein guter Kompromiss ist, ohne dass ich jetzt übermäßig zufrieden bin. Aber jetzt ist es ja im Moment eh nicht warm, insofern trage ich das halt eh noch mit mir rum. Und dann hatte ich nämlich auch noch ein Loch in meinem Inlet-Schlafsack. Und dann sind wir zur Änderungsschneiderei gegangen, wo Charlotte von dem Französisch sprechen konnte mit den Herrschaften.
Ja.
Das war, hat sich auch rausgestellt, das war eigentlich so eine Schneiderei, die eher so Klettermaßschneidern oder so. Und waren ein bisschen überrascht über den Schlafsack, aber die haben das alles sehr gut gemacht, zu einem so sehr guten Preis.
Ja, für 1,50 Euro ungefähr.
Dann habe ich für umgerechnet 3,50 Euro einen Haar- und Bartschnitt bekommen. Das war auch ganz, ganz nett. Und es war eigentlich so, natürlich hat man irgendwie Erledigungen gemacht an diesem Vormittag, aber es war ganz nett, weil es halt einfach so ein Viertel war, wo man dann irgendwie auch so, haben dann auch noch in irgendeinem Café rumgehangen, weil wir auf diese Änderungsschneiderei warten mussten. Und weil man irgendwie so viel, weil wir so viel erledigt hatten, war das so, man ist so richtig eingetaucht. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
Ja, und dann hatten wir eigentlich vorgehabt, so eine kommunistische Stadtführung zu machen, also über Kommunismus in Belgrad. Und die sollte um 3 Uhr stattfinden und dann waren wir da beim Treffpunkt und das war so eine große Gruppe und wir sollten eigentlich 10 Euro zahlen. Und
was halt echt, also wie gesagt, wir haben halt 20 Euro für ein Apartment bezahlt.
Und dann irgendwie hatten wir das Gefühl, wir verstehen den Stadtführer nicht so gut. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen's. Und gerade war dann die Gruppe verschwunden, treffen wir unsere Freunde wieder. Also ohne Witz, die sind da, also hatten direkt da um die Ecke halt ihr Apartment gebucht und eigentlich hatten wir uns in Novi Sad schon verabschiedet, weil wir dann nicht mehr wussten, ob wir uns in Belgrad irgendwie treffen würden. Dann haben wir uns mit, also waren wir halt mit denen dann wieder unterwegs, haben bei denen einen Kaffee getrunken, waren mit Steffi und Matthias im Museum. Dann hatten wir uns für abends auch nochmal verabredet, das war dann ein bisschen schwieriger, wir haben uns dann doch noch irgendwie getroffen. Und dann haben wir uns aber endgültig verabschiedet. Und dann am letzten, also die sind nämlich dann schon am, also dann gefahren und wir waren ja noch eine Nacht länger in Belgrad und da haben wir dann auch nochmal uns die Festung angeguckt.
Ja, ich möchte noch eine Sache erzählen von Belgrad, und zwar von unserer Ferienwohnung. Wir hatten da eine Waschmaschine drin und die fanden wir halt irgendwie so ein bisschen, die war eigentlich okay, die Waschmaschine war okay, aber die Dichtung war halt angeschimmelt.
Nicht angeschimmelt, die war komplett irgendwie schimmelig.
Ja. Und erst ging die Waschmaschine auch nicht an, das war auch eine Waschmaschine mit einer sehr schlechten Usability, denn man konnte auswählen die Gradzahl, das war ja okay, und dann konnte man eine weitere Ziffer zwischen 1 und 21 oder 1 und 18 oder was auch immer auswählen und man wusste halt überhaupt nicht, was dann irgendwie damit zu tun ist und dann habe ich mir die Bedienungsanleitung aus dem Internet runtergeladen, weil ich ja weiß, oft steht alles in der Bedienungsanleitung. Und dann habe ich das so ungefähr rausgefunden, wie es funktioniert und dann ging es trotzdem nicht. Und dann haben wir gedacht, es liegt vielleicht daran, dass das Wasser nicht aufgedreht ist. Dann habe ich da einen so von diesen Wasserleitungen ausgedreht. Dann kam da einfach Wasser irgendwo rausgespritzt. Ich glaube, das war so ein bisschen so eine, wie so eine Dusche, dass man sich halt Bidet. Dass man sich den Hintern eben nach der Toilette abduschen kann. Aber es stand halt nichts dran. Und es war halt einfach daneben der Waschmaschine halt irgendwie einfach so ein Wasserschlauch, der dann halt, da habe ich erstmal das halbe Bad nass gespritzt. Und dann war halt noch ein zweiter Wasserhahn, den wollte ich dann auch nicht drehen, weil ich dachte, naja, mal gucken, was dann passiert. Dann hat der, habe ich den unseren Gastgeber da, Goran geschrieben. Der konnte eigentlich weder Deutsch noch Englisch, aber hat die Sachen immer mit dem so mit Google Translate übersetzt. Hat mir auch immer auf Deutsch geantwortet und hat dann geschrieben, ja, Wasser aufdrehen. Das habe ich dann gemacht. Dann ging es auch. Und dann hat er mir später geschrieben, ja, er kommt morgen noch mal ins Apartment, um irgendwie eine neue Waschmaschine zu bringen und die Wohnung zu waschen.
Und wir haben gedacht, so, das kann ja irgendwie nicht sein. Die Waschmaschine hat funktioniert. Also wir hatten dann doch irgendwie das falsche Programm gewählt. Es war dann nicht geschleudert und das Wasser war auch nicht abgepumpt. Aber das hatten wir dann irgendwie nachträglich machen können. Ja, also die Waschmaschine funktionierte einwandfrei. Sie war halt bloß eklig. Aber sonst dachten wir halt, da wird die Dichtung austauschen. Mhm. Dann irgendwann schreibt er halt am nächsten Tag so, er kommt jetzt. Und dann meint mir, selbst nicht da, aber er kann rein. Und dann kommen wir halt irgendwie abends wieder, also so gegen 6, und dann saß Goran halt schon bei uns auf der Terrasse mit einer riesigen Wassermelone und man hat schon gesehen, unsere Waschmaschine stand unten und oben war dann eine neue, gut funktionierende Waschmaschine, auch nicht versifft. Und dann lief die noch, also da hat er irgendwelche Handtücher gewaschen. Und das war, also aus irgendeinem Grund wurde die Waschmaschine ausgetauscht. Wir haben es nicht genau verstanden, warum. Und wir haben diese riesige Wassermelone geschenkt bekommen. Also die wirklich riesig. Und wir haben dann irgendwie in den, also in, weiß ich nicht, anderthalb Tagen zu zweit diese riesige Wassermelone essen müssen.
Aber nicht müssen, es war super lecker.
Ja,
es und war super. Sowieso das Obst war allgemein halt extrem lecker und halt auch super günstig. Und wir sind ja auf dem Fahrrad unterwegs, deswegen können wir immer nicht so viel mitnehmen.
Und keine Wassermelonen kaufen.
Und man kommt sich halt, also gerade wenn man gerade nicht einen ganz kleinen Schein hat, kommt man sich schon ein bisschen blöd vor, wenn dann wirklich so zwei Pfirsiche kosten und sowas wie 10 Cent oder so.
Höchstens.
Und wenn du dann da halt irgendwie einen größeren Schein hingibst. Naja, und dann waren wir halt auch dann auf dem Markt in Belgrad und hatten auch nur irgendwie größeren Scheine, irgendwie, also sowas wie 20 Euro. Und dann halt auch irgendwie wollten wir zwei Pfirsiche oder drei oder wie auch immer, die halt 50 Cent, etwas unter 50 Cent pro Kilo kosten sollten. Und dann hatten wir auch gefragt, ja, ist das okay mit diesem großen Schein? Ja, ja, aber mindestens ein Kilo. Naja, gut, dann haben wir halt, also es ist halt wirklich ein Kilo Pfirsiche, halt super leckere Pfirsiche, ist halt günstiger, als halt eine Kugel Eis zu bekommen.
Ja.
Und wir wollten dann nämlich eigentlich auch Eis essen gehen, dann haben wir tatsächlich stattdessen Pfirsiche gegessen. Aber es ist halt echt überall hier an der Straße, gibt es halt auch so gerade Gemüse, Tomaten sind auch super lecker.
Es gibt auch, ja, und es gibt auch viele Leute, die ihren Honig oder Rakia oder so verkaufen. Ja. Also,
das haben wir man nicht probiert.
Kann man sich ja voll eindecken, wenn man nur Straßen entlang fährt. Ja. Aber ich glaube, es reicht jetzt erstmal zu Belgrad, die Zeit schreitet fort. Wir haben noch mehr zu berichten. Wir sind dann, nachdem wir da 3 Nächte in Belgrad waren, weitergefahren. Das, die ersten Tage, also es war bis auf die Fähre, war es eigentlich unspektakulär, würde ich sagen. Da gab es halt, also wir mussten dann mal wieder, wir sind erst in Belgrad, also die Rausfahrt aus Belgrad war erstaunlich einfach und nicht so schlimm, wie wir befürchtet hatten.
Wir sind halt auch Samstagmorgen gefahren.
Ja, aber die anderen, die Freitagmorgen gefahren waren, meinten auch, es ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Man muss halt über so eine Brücke rüber, das war okay. Also war jetzt nicht super angenehm, aber war okay. Die Autofahrer waren relativ rücksichtsvoll. Wir haben es wirklich viel schlimmer erwartet. Und
auch die Straßen in Serbien allgemein. Also
sind eigentlich in einem guten Zustand.
Also man würde, ich dachte ja, außerhalb der EU, gerade in den ärmeren Ländern in Europa, sind irgendwie katastrophale Straßenverhältnisse, aber überhaupt nicht. Man merkt überhaupt nicht den Unterschied.
Nee, also sind auch viele Straßen neu gemacht und Schlaglöcher gibt es zwar auch, aber eigentlich sind die auch meistens gepflegt. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass jetzt Serbien gegenüber den anderen Ländern abfällt. Ja. Aber vielleicht lag es auch an den Straßen, die wir gewählt haben oder der Radweg. Aber dann
ja, ich glaube, es ist allgemein.
Wir sind gut vorangekommen. Wir waren dann an der Fähre. Also mussten wir wieder auf die andere Seite der Donau, weil wir in Serbien bleiben wollten und nicht nach Rumänien fahren wollten. Und erstens fährt diese Fähre nur alle 3 Stunden. Also wir hatten Glück, dass wir nur 1 Stunde warten mussten. Da ist natürlich da noch ein kleines Restaurant. Und da haben wir nochmal einen anderen Radler aus Deutschland getroffen, mit dem wir ein bisschen gequatscht haben. Dann ist die Fähre endlich gekommen und also musste dann halt irgendwie die ganze Zeit so in der prallen Sonne stehen. Und es war auf jeden Fall die 4. Fähre, die wir genommen haben. Und auch die definitiv unprofessionellste. Also die hatte so Holzplanken, die jetzt nicht morsch waren, aber sie waren schon ein bisschen alt. Und oft ist ja bei Fähren so, dass dann so eine ausfahrbare Rampe ist, wo die dann ausgeklappt wird, wenn man auf der anderen Seite ankommt, wo dann die Autos rausfahren können. Hier gab es das nicht. Es gab halt nur so Schotter, der dann aufgeschüttet werden musste. Und als die Autos aus der anderen Seite, also als die Fähre von der anderen Seite kam, gab es halt Autos, die da nicht so gut rübergekommen sind. Also das war wirklich mit Abstand die unprofessionellste Fährfahrt, aber auch die längste. Wir sind dann...
Aber nicht die teuerste.
Wir haben fast eine halbe Stunde gebraucht, bis wir rübergefahren waren. Und dann auf der anderen Seite war es dann auch richtig schön und wir haben da einen schönen Campingplatz gefunden, wo wir dann, also da war auch so ein alter Donauarm, an dem man auch baden konnte. Also haben wir, es war auch sehr heiß an dem Tag, deswegen war es auch sehr angenehm, sowohl zu baden als auch zu duschen. Also ich war wirklich so, ich hatte so viel Salz überall auf dem Körper, wenn ich mich eingecremt habe, hat sich das angefühlt wie Schmirgelpapier.
Ja, lustigerweise haben wir jetzt eigentlich die letzten 3 Nächte, also diese, über die wir jetzt sprechen, und dann die beiden danach jeweils in irgendwie so Camping-ähnlichen Sachen übernachtet, wo es aber so super professionell eingerichtet, irgendwie mit Dusche, Kühlschrank, WC, irgendwie Küche und so weiter. Und auch immer ungefähr das gleiche bezahlt, immer so um die 6 bis 7 Euro die Nacht.
Ja, also dann sind wir nämlich dann weitergefahren und es wird dann halt einfach immer nur schöner. Also man kommt dann zum Eisernen Tor. Das ist eine Donau- Engstelle.
Nee, erstmal sind wir...
Doch, man kommt da schon. Das ist schon alles dann Donau-Eisernes Tor. Also das ist halt der Karpatendurchbruch, wo die Donau sich durch die Karpaten schlängelt. Und das ist auch die Grenze zwischen Rumänien und Serbien.
Und man merkt auch, dass das halt schon jetzt auch so eine Urlaubsregion ist, auch für Serben, auch für Ausländer, aber auch für Serben.
Warum ist eine Urlaubsregion geworden? Also es, vor Vor lange Zeit war das eine sehr schwierig schiffbare Gegend. Also man konnte da mit dem Schiff fahren, aber es gab unglaubliche Unwägbarkeiten. Also es war sehr schnelle Stromschnellen, Felsen. Man musste eigentlich einen Lotsen dabei haben, der sich auskannte. Und ich glaube 1960 bis irgendwie in den 70ern hat Jugoslawien mit Rumänien zusammen einen Staudamm gebaut und seitdem ist die Donau gestaut. Sie hat sich auch über 35 Meter wurde sie angehoben. Die ganzen Ortschaften mussten höher gesetzt werden und jetzt ist es eigentlich ein großer Stausee, der auch Eisernes Tor heißt. Und überall dort gibt es halt Badestrände. Ja. Und das ist wirklich eine schöne Urlaubsregion, wo auch tatsächlich Westeuropäer Urlaub machen.
Aber es ist jetzt nicht so eine... Es ist
nicht überlaufen.
Nee, es sind alles kleine Orte. Ja. So ist es überall angenehm zu sein, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt nicht, dass es so eine so super Touri-Plastikstätte so sind. Es alles...
Und es ist halt auch... Also es sind auf beiden Seiten, sowohl auf der serbischen als auf der rumänischen, sind Nationalparks eingerichtet und man kann da auch schön wandern gehen. Also man kann sich schon gut vorstellen, dass man da, wenn man Naturfreund ist, da gerne übernachtet. Aber wir hatten uns dann überlegt, dass wir in einem Ort übernachten wollen, damit Donji Milanovac.
Weil es auch gewittern sollte.
Genau, sollte halt ziemlich gewittern und wir wollten eine feste Unterkunft. Und dann sind wir auch sehr früh losgefahren, um 7. Und dann waren wir da auch schon so gegen 3. Und wen treffen wir da, als wir da einradeln? Wir treffen Nikola und Mohamed. Also die anderen, Steffi und Matthias, sind Richtung Mazedonien abgebogen. Also waren sie nur noch zu zweit. Und die hatten sich halt auch überlegt, dass sie dort ins Hostel gehen wollten. Also wir hatten sie erstaunlicherweise eingeholt, aber sie hatten einfach etwas kürzere
Tage gemacht. Also die sind halt einen Tag vor uns in Belgrad gestartet.
Und dann waren wir halt zusammen in dem Hostel, das es dann Donji Milanovac gab. Da gab es so Hütten, die wir dann, also so Gartenhausgröße. Das war aber eigentlich dann sehr nett, da haben wir zusammen gekocht und abends noch Bier getrunken. Also Mohamed hat kein Bier getrunken, aber saßen wir noch so zusammen. Und dann sind wir auch am nächsten Tag gemeinsam gestartet.
Ich möchte erstmal noch ein paar Sachen über den Tag
davor erzählen. Was möchtest du noch sagen?
Also zum einen, was halt interessant war von der Strecke, dass es da sehr viele Tunnel gibt, wo man durchfahren musste.
Nee, das kam erst am Tag
danach. Nein, nach Donji Milanovac waren die meisten Tunnel. Nein, davor, wo wir da hingefahren sind. Doch, da waren 15 oder so und danach ungefähr 6.
Okay.
Sind wir mit Nikolas und Mohammed? Ja, wie viele Tunnel haben wir da gemacht?
Okay, ja.
Also, ja, es ist nämlich so, ich mache mir hier immer Notizen zu den Tagen. Ich habe hier zu jedem Tag halt mehr so 5 Stichpunkte und Charlotte erzählt so ein bisschen aus ihrem Gedächtnis und deswegen habe ich manchmal Sachen, die ich noch hinzufügen möchte, wie ich es jetzt tue.
Ja, dann erzähl von den Tunneln. Also die Tunnel war, also wir hatten ein bisschen nicht Bammel davor, weil es war irgendwie, es wurde schon so, das ist jetzt nicht so angenehm. Also das Ding ist halt bei den Tunneln, dass sie unbeleuchtet sind und einmal hat uns ein Auto auch überholt, was kein Licht hatte. Also wir fanden das schon ein bisschen unangenehm. Aber ansonsten sind sie okay.
Ja, und es war auch echt deutlich weniger Verkehr, als wir gedacht hatten. Also bei mir in dieser Komoot-Navigation ist diese ganze Straße an der Küste, die wir gefahren sind, halt als Bundesstraße eingezeichnet gewesen. Aber das war eher wie eine Ortsverbindungsstraße schon fast vom Verkehr. Auch recht wenig LKWs, weil das einfach nichts ist, wo man halt irgendwo Großes hinkommt.
Nee, also es war halt auch Sonntag, aber trotzdem.
Aber auch an dem Tag
also
danach.
Genau, am Montag dachten wir so, jetzt wird ganz viel los sein, aber es war dann auch nicht viel los.
Ansonsten, was noch interessant war an dem Tag, wäre der Hostel.
Dem Tunnel.
Ah, okay, sag mal was zum Tunnel.
Also wir hatten irgendwie, als wir eine Rast gemacht hatten, ein australisches Paar getroffen, die jedes Jahr irgendwie 4 Monate in Europa Fahrrad fahren. Also sehr erfahren und sehr routiniert. Und die haben uns erzählt, dass die kamen aus der Gegenrichtung, dass bei den Tunneln, dass es halt welche gibt, wo man als Fahrradfahrer auf so einen Knopf drücken kann und dann die Autofahrer Bescheid wissen, dass dann Fahrradfahrer drin ist. Also einmal haben wir es ausprobiert, da ging es nicht. Beim anderen Mal bin ich mir nicht sicher, nur ob sie es nicht vielleicht doch gesehen haben. Also man hat sich hier schon irgendwie überlegt, dass man das für Fahrradfahrer sicherer gestalten kann. Aber wir haben trotzdem unsere Warnwesten angezogen, hatten unser Licht an. Und was halt sehr unangenehm ist, dass es unglaublich schallt. Und man hat dann das Gefühl, dass da gleich irgendwie 30 Güterzüge auf einen zurasen. Aber dabei ist es ein ganz popeliges Auto, was da vorbeifährt.
Also alles wirklich völlig okay vom Verkehr.
Ja.
Dann war es noch interessant war, wir waren da eben im Hostel. Der Hostelbetreiber war eigentlich auch sehr freundlich. Mhm. Und irgendwann, der ist immer oberkörperfrei rumgelaufen, irgendwann sehen wir dann auf dem Rücken Riesentattoo, Arbeit macht frei
draufstehen. Aber wir haben ihn nicht drauf angesprochen. Also Wir wissen nicht, ob er das nicht vielleicht irgendwie einem anderen, also irgendwie das nicht verstanden hat.
Ja, das war überraschend. Und dann, was auch interessant war, wir haben in dem Hostel einen anderen Deutschen getroffen, Oliver, der die Donau mit einem Kanu runterfährt.
Und dafür also auch ziemlich, also deutlich länger braucht als wir, weil man mit dem Kanu nur so 50 Kilometer am Tag schafft. Er meinte, er hat auch mal 60 geschafft. Es hängt auch von der Strömung ab. Er meinte, dass da, wo jetzt der Stausee ist, also da, wo wir ihn getroffen haben, hätte er immer nur 30 geschafft, weil es keine Strömung gab. Mhm. Und dann teilweise mit Gegenwind. Also er hatte ganz andere Hürden, als wir hatten. Auch wie mit Essen beschaffen, da musste er natürlich irgendwie immer mehrere Tage im Voraus einkaufen. Und Schleusen sind für so ein Kanu halt auch irgendwie was Unangenehmeres. Ja,
Grenzübertritte ist auch, es gibt da halt eben nicht irgendwie so einen Grenzposten, wie halt an der Straße, sondern er meinte, er muss sich halt eigentlich immer bei der ersten Polizei dann wieder anmelden.
Und in Serbien gab es da riesen Chaos und dann letztendlich sollte er da sogar vor Gericht.
Er war vor Gericht, das ist so ein Schnellgericht, glaube ich, gewesen. Weil die halt immer gesagt haben, ja, kannst du ja in der nächsten Stadt machen, in der nächsten Stadt. Und irgendwann in der wiederum nächsten Stadt haben sie dann gesagt, ja, du hättest dich ja anmelden müssen. Und dann gab es irgendwie so ein Schnellgerichtsverfahren, aber er ist dann da.
Mit einer Verwarnung davon gekommen.
Ja, weil sie auch meinten, naja, du hast es ja versucht, ne? Aber das, und er meinte, er hat sich auch sehr gefreut, halt in dem Hostel zu sein und auch mal wieder mit Menschen irgendwie sprechen zu können, weil das ja schon offenbar eine recht einsame Sache ist.
Aber er fand das sehr schön. Also er meint, er fand sehr schön, mit so viel in der Natur zu sein. Natürlich ist man dann auch sehr den Mücken ausgesetzt. Aber man hatte nicht man hat das Gefühl, er findet das sehr schön. Ja. Aber andererseits meinte er, man hatte schon das Gefühl, er hat jetzt erstmal nicht so viel Lust, weiterzufahren.
Ja, was noch lustig war, wir hatten ja halt gefragt, ob er sowas schon mal gemacht hat. Und er meinte, nee, man muss im Leben immer gerade die Sachen machen, die man noch nicht so gemacht hat.
Aber das war so ein, also wir waren älter und das war so ein Typ, er hat uns auch von irgendeiner Motorradfahrt erzählt, wo er da irgendwie, weiß ich nicht, auch so Richtung eigentlich Aserbaidschan wollte, aber da nicht hingekommen ist, weil er kein Geld mehr hatte. Und irgendwie, er hat wohl auch mal in Afrika im Dorf gelebt. Also das war so ein Typ. Mensch, also ihr könnt euch wahrscheinlich was vorstellen. Dann auf jeden Fall zum nächsten Teil kam, oder hast du noch was hinzuzufügen? Also hat es dann abgekühlt und es war bewölkt, deswegen mussten wir uns jetzt nicht krass beeilen mit losfahren. Dann sind wir dann zu viert, also Nicola, Mohammed und wir beide, losgefahren. Und
die Etappe ist, um das mal vorwegzunehmen, habe ich mir aufgeschrieben, wirklich die bisherige Königsetappe gewesen. Sowohl, was wir an Kilometern gemacht haben, als auch von der Landschaft gewesen, zumindest im ersten Teil von der Landschaft.
Ja, also es war wirklich unglaublich schön. Und das hatten wir halt auch schon gehört. Also es gibt halt Möglichkeiten, das abzukürzen. Also wenn ihr euch das mal anguckt, mal auf der Karte, das ist halt so ein Riesenschlenker. Und man fragt sich halt wirklich so, naja, ich kann das ja auch kürzer fahren. Kann man auf jeden Fall, aber überhaupt nicht empfehlenswert, weil man halt die unglaubliche Aussicht verpasst. Also es gibt dann schon ein paar Steigungen, aber wir dachten, also ich hatte im Internet gelesen, so, ja, ich musste die Fahrräder schieben. Also es war überhaupt, also war recht harmlos, ich bin da locker hochgekommen. Und das will schon was heißen, ich bin jetzt nicht so die Bergziege. Und man hat unglaublich tolle Aussichten. Also das ist dann wirklich so das richtige eiserne Tor. Das sind dann so Felsen, die da reinragen
ins Wasser. Also das ist da, wo die Donau sich durch die Karpaten schlängelt.
Genau, das hatte ich halt am Anfang. Genau, und das war dann, jetzt ist jetzt halt gestaut, aber dadurch, dass das halt so ein enges Tal war, sieht das immer noch sehr eng aus. Weil, eben enges Tal.
Und die anderen sind halt die wirklich bei jeder Möglichkeit angehalten, um Fotos zu machen. Also ist jetzt gar nicht, dass ich davon irgendwie genervt war oder so, aber das sagt ein bisschen aus, halt wie viel
das da gewesen ist. Also wir hält sonst nicht ständig an, um Fotos zu machen. Es war einfach wirklich sehr schön und man kann auch mit dem Boot durchfahren oder so Bootsfahrten.
Ja, und auch die Straße war nicht so befahren und halt direkt immer am Fluss an der Schlucht. Ja, das war echt,
also wirklich total,
das ist wirklich schön. So der Höhepunkt vom Donauradweg, zumindest jetzt ab Bratislava. Ich denke, vorher soll es ja auch mal sehr schön sein, auch so
ein genau, bisschen bergig, wie bei Passau und Linz.
Da können wir ja nichts zu sagen.
Nee, aber also falls jemand von euch Lust hat, den Donauradweg, also das ist wirklich unglaublich schön und der Verkehr war bei uns auch nicht abschreckend.
Der zweite Teil der Schleife hingegen, wo man dann zurückfährt, da gab es dann sehr viele, da haben sie die Straße neu gemacht und da gab es sehr viele so Zwischenstellen, Ampeln.
Ja, aber
willst du erst noch eine Verabschiedung von Mohammed?
Genau, wir haben uns dann nämlich von Mohammed verabschiedet. Der ist dann, wo der erste Staudamm ist, nämlich rüber nach Rumänien. Der hat übermorgen einen Flug nach Bukarest, von Bukarest aus zurück nach Riad, glaube ich, gebucht. Und der musste dann mit dem Zug abkürzen, weil er sich da verschätzt hatte in der Zeit. Und dann haben wir uns halt eben von ihm verabschiedet und sind dann mit Nicola weiter geradelt, was halt auch gut funktioniert hat. Wir waren erstmal so ein bisschen skeptisch, so mit anderen Leuten radeln, so ob das denn, aber mit Nicola zusammen funktioniert das gut.
Ja, und also zu dritt oder zu viert ist es wirklich auch völlig okay. Ja. So, also mehr Leute
möchte ich eigentlich
nicht, aber so hat das alles sehr gut harmoniert.
Ja, und wir hatten dann irgendwie eine Wasser, also hier gibt es häufiger Brunnen, also wir wurden auch gefragt, mal wie das mit der Wasserversorgung ist. Hier in Serbien gibt es häufig irgendwie in jedem Ort eigentlich so öffentliche Brunnen, wo man Wasser.
Wir haben seit Budapest irgendwie keine Flaschen Wasser mehr gekauft.
Nee.
Sonst hätten wir in der Bäckerei auch öfter mal
gefragt. Genau, in der Bäckerei mal gefragt, aber hier hat man das häufig, nicht in jedem Ort, aber häufig. Und dann waren wir in einem Ort und haben da, habe ich die anderen Radler gesehen und dann habe ich gesehen, ach, da ist ja eine Wasserstelle. Und da gehen auch die Einheimischen und holen, also füllen sich da 5 Liter Wasserkanister ab, also das ist schon gutes Wasser. Und haben wir mit denen geredet, das waren Spanier, die umgekehrter Richtung unterwegs sind, also von Sofia nach Barcelona und halt unsere Etappe voraus waren. Und sie haben uns erstmal ein paar Tipps geben können zur Strecke. Und dann haben sie auch gesagt, ja, sie hätten sehr nett in Negotin bei so einem fahrradfreundlichen Camp übernachtet. Mhm. Und das waren aber auch noch knapp 60 Kilometer.
Und wir waren schon 60 gemacht und es gab auch einige Höhenmeter am Tag.
Aber wir dachten uns dann so, okay, wir können es ja versuchen. Falls wir vorher was Gutes finden, können wir auch woanders hingehen. Aber wir können es ja versuchen. Aber eigentlich immer, wenn man sich sowas sagt, dann macht man das halt auch. Und jetzt kannst du was zu der Straße sagen. Du wolltest was dazu sagen.
Ja, genau. Der zweite Teil war dann eben von dieser Schleife, war dann landschaftlich nicht mehr ganz so schön. Also nein, eigentlich was, also da ist halt mehr Industrie, es war immer noch schön.
Das war auch
aber das Problem da war, dass halt eben die Straße neu gemacht wird und es halt immer für bestimmte Abschnitte dann Ampeln gab, wo man dann, sagen wir mal, 2 Kilometer in halt nur in eine Richtung fahren konnte und dann die andere Seite musste dann irgendwie 5 bis 10 Minuten warten. Und das war halt bei uns vor allem angenehm, weil das halt auch eben quasi ein Berg war, wo man rüber musste. Bei dem Teil, wo wir hochgefahren sind, weil wir halt bergauf doch extrem langsamer als die Autos sind und das dann halt in diesem einen Rutsch halt nicht geschafft haben, dann irgendwie so an der Seite gefahren sind.
Ja, also und Jan ist so voll vorgeprescht.
Ja, weil ich halt schnell da rausfahre.
Aber so kann man vielleicht mal sagen, so mit unseren Geschwindigkeiten, also eigentlich sind wir ungefähr gleich schnell unterwegs. Ich bin manchmal ein bisschen schneller in der Ebene, aber auch eigentlich eher, weil du Kraft sparen fahren möchtest.
Oder gelenkschonend.
Gelenkschonend. Aber wenn es richtig drauf ankommt, kann Jan auf jeden Fall deutlich mehr powern als ich. Also so, ich konnte dann einfach nicht
mehr. Ich mache das halt irgendwie intuitiv, auch wenn es irgendeine Verkehrssituation gibt, die ich unangenehm finde, trete ich ja voll die Pedale.
Und ich, wenn es eine unangenehme Verkehrssituation gibt, fahre ich eher langsamer, weil ich dann denke, ich muss jetzt eher aufpassen, falls ein Schlagloch kommt und ein Auto mich überholt und ich die Kontrolle verliere, dann möchte ich lieber langsam fahren und bremsen können, als irgendwie zu schnell fahren. Also fahren wir da komplett unterschiedlich. Aber ja, wir haben es geschafft.
Und das passiert halt wirklich auch nicht oft. Und das war halt wirklich bergauf halt vor allem nur ein Problem.
Mhm.
Und dann irgendwann hatten wir es ja auch verstanden, wie das funktioniert. Und dann zum Beispiel bergab. Das waren wir halt fast genauso schnell wie die Autos. Da konnten wir halt einfach hinterher fahren.
Ja.
Das war also alles völlig, völlig okay.
Aber es war schon ein bisschen ätzend. Aber ja, wie gesagt, wir hatten uns das ja so halb in den Kopf gesetzt. Und wir wollen es dann noch bis zu diesem Negotin schaffen. Wir haben es dann auch geschafft. Und wir bereuen es auch überhaupt nicht. Also es ist total schön hier. Also das ist halt eigentlich auch nicht so richtig ein Camp. Ich hatte das eigentlich anders. Es gibt 2 installierte Zelte. Da ist auch so ein Bett, also Matratzen drin. Ja, wir sind jetzt im Keller untergekommen.
Was sehr angenehm ist, weil es ja wirklich sehr kühl ist.
Ja, und man auch ein bisschen mehr Privatsphäre als im Zelt hat, also wenn man sprechen möchte.
Ja.
Und ja, es gibt halt eine Küche und Dusche und Toilette, also ist alles super, kostet auch nicht viel. Und was eigentlich das Beste ist, ist Bojan. Also Bojan führt dieses Guesthouse, heißt es hier offiziell, dieses fahrradfreundliche Ding. Und Bojan ist super nett, er hat auch erstmal, als wir angekommen sind, so, ja, so wollt ihr ein Bier oder was anderes zu trinken? Und dann hat auch viele Tipps gegeben. Dann hat er uns Frühstück Kaffee gemacht und so
Teigteilchen,
ja, so börekartig. Dann irgendwie mittags meinte er, so wollt ihr ein Eis und er hat uns Eis gebracht.
Ja, und irgendwie und eine Suppe, die bei ihm noch über war.
Und also das ist super nett mit Bojan.
Ja, also es fühlt sich ja wirklich angenehm an. Und also ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das gesagt haben. Also wir hatten uns dann gestern Abend entschieden, dass wir hier einen Ruhetag einlegen, weil wir gedacht hatten, es wäre gut, mal wieder einen Ruhetag zu haben. Und hier das jetzt einfach angenehm war und wir auch gerne mal gerade nochmal in Serbien auch mal in der Stadt sein wollten, wo halt nicht so viel los ist, wo man halt einfach ein bisschen rumchillen kann, ein bisschen rumlaufen kann, aber einfach so in Ruhe sein kann, sich entspannen kann und nicht das Gefühl hat, man muss halt so total viel erledigen oder man möchte total viel erledigen.
Ja, also Nikotin ist auch nicht groß.
16.000 Einwohner, aber halt auch hier die Fußgängerzone, da ist so viel Leben und das ist hier kein touristischer Ort oder so. Es ist nicht an der Donau und es ist auch
irgendwie... Na, es ist schon Donaunähe und es...
Ja, also aber der Staudamm ist halt vor allem hier der zweite.
Ja, also es kommen vielleicht auch mal ein paar Leute aus Rumänien oder Bulgarien. Ich habe mal was auf Rumänisch gesehen. Irgendwie ja, so eine Wechselstube war mal auf Rumänisch ausgeschildert.
Schon Wechselstuben gibt es hier ziemlich viel.
Ja, aber Wechselstuben gibt es überall in Serbien viel. Gerade Euro kann man überall wunderbar umtauschen. Also es ist wirklich nett hier. Also sowohl bei diesem Guesthouse als auch so außerhalb. Wir waren auch sehr witzig, wir waren baden. Also Jan hatte gefragt, wie das hier mit dem Schwimmbad aussieht. Also er hatte nämlich gesehen, es gibt ein Schwimmbad. Mhm. Und er meinte, Bojan, ja, das gibt's, aber so, es gibt ja hier noch eine viel bessere Möglichkeit. Da gibt es halt so, weiß nicht, wie hat er das denn bezeichnet? Club? Der Club wahrscheinlich. Ja, und dann zahlt man was für ein Getränk und dann kann man baden gehen. Und das war tatsächlich, das sah eher so nach, nach
Disco.
Disco aus, ja. Aber so in nicht schön. und man hat dann halt irgendwie, wir waren dann tatsächlich da, haben dann ein Getränk bestellt und wir konnten dann in diesem, es war ein kleiner Pool und da war dann
laut. Also 10 Meter so ungefähr so baden, man Musik konnte
schon schwimmen. Ja, und es waren halt so ein paar andere Leute da, die sich gebräunt haben. Mhm. Aber es war echt ganz witzig. Also wir haben auch Fotos davon gemacht, die kommen auch dann
irgendwie. Ja, das ist halt wirklich nett, wenn man mal irgendwo ist, wo es halt so überhaupt nicht touristisch ist, dass man halt mal an so einen Ort gerät, wo man halt, wo hier so die kleine Stadtbevölkerung halt offenbar so ihren freien Sommernachmittag verbringt.
Ja, was auch noch interessant war, also wir waren super müde gestern und nachts um 2 wachen wir auf. Wir waren ja in diesem Zelt ursprünglich, nicht im Keller, sondern im Zelt. Und es war halt ein mega lautes Konzert und das ging auch richtig lange. Ich konnte nicht mehr schlafen, alle anderen hat es nicht so sehr gestört wie mich. Also es war wirklich halt mitten in der Nacht und wir haben dann morgens Bojan gefragt und er meinte, ja, ihn wundert es auch, aber er glaubt, dass also jetzt halt häufiger Partys und Konzerte stattfinden, weil die ganzen zurückgekehrten jungen Leute, die eigentlich in Westeuropa, Deutschland, Schweden, Dänemark, Frankreich arbeiten, jetzt im Sommer zurückkommen und dann häufiger solche Veranstaltungen stattfinden. Und weil ich ein bisschen Sorge hatte, dass das heute Abend wieder so sein könnte und ich gerne nochmal ordentlich schlafen wollte, sind wir jetzt eben in den Keller umgezogen.
Ja.
Ja, aber sonst ist es, lässt sich das hier wirklich voll gut auszuhalten. Es ist außerhalb ist hier auch ein bisschen warm, aber so hier drin ist...
Also und so das ganze Gelände hier ist halt super schattig, weil so viele Bäume da stehen. Das ist halt extrem angenehm. Man könnte auch fast noch einen zweiten Tag bleiben, was machen wir nicht.
Ja, wir wollen dann nach Vidin weiterfahren. Das ist die erste größere Stadt in Bulgarien. Da war ich auch schon mal, als ich Erasmus in Bulgarien gemacht habe. Die ist auch sehr nett. Also ich fand sie nett. Bojan meinte so, was will man denn in Vidin?
Und die Google-Bewertung zu, die Booking.com-Bewertung zu dem einen Hotel, was ich gesehen hatte, war auch irgendwie so eine Oase in dieser trostlosen Stadt oder sowas. Naja, aber für einen halben Tag sind ja trostlose Städte auch mal ganz nett, ne? Also wir werden jetzt nicht 2 Wochen bleiben.
Ja, und von da werden wir dann auch die Donau verlassen.
Ja, ich glaube, das hatten wir auch schon öfter. Genau. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht so extrem, was jetzt noch kommt.
Nee, man kann vielleicht, also ich weiß nicht, Wasser hatten wir ja schon erzählt.
Eine Sache wollte ich
zum noch... Zum Essen wurden wir gefragt. Genau,
Ola hatte gefragt, ja, wie machen wir das denn immer so mit dem Essen unterwegs? Erstmal, vielleicht nochmal zu gestern Abend. Gestern Abend haben wir nämlich, hier gibt es halt eine Küche und wir waren ja eben mit Nikolas zusammen unterwegs und ist noch ein anderer französischer Reisender hier gewesen. Da haben wir gesagt, wir kochen was zusammen. Und dann haben wir uns überlegt, wir kochen mal was, was man halt nicht so gut in seiner Campingküche machen kann. Und dann haben wir 20 Eier gekauft und Brot und Butter und ein bisschen Gemüse und Käse und dann so Omelette gemacht. Und also gerade halt auch so Butter schmeckt halt irgendwie, wenn man Hunger hat und es nicht so oft isst, doch extrem gut.
Ich hatte so Hunger.
Und halt auch Eier. So, man freut sich halt wirklich dann über manche Sachen auf so einer Radtour. Gerade also mittags freut man sich auch allgemein über Essen. So, das ist halt schon irgendwie eine coole Sache an so einer Radreise, dass man halt dann manchmal Sachen für eine gewisse Zeit nicht hat. Auch mal eine Dusche zum Beispiel. und sich dann halt auch über so Sachen, die man sonst im Alltag vielleicht für selbstverständlich erachtet, dann total freut.
Kühlschrank vor allem. Also jetzt, wo es so warm geworden ist, haben wir aufgehört, Käse zu essen und Schokolade, weil das nicht funktioniert. Wir haben halt so ein Kühlhalte-Ding, aber das hält es ja nicht. Also es ist halt, naja. Aber wenn man dann einen Kühlschrank hat, dann kaufen wir halt sofort Schokolade. Und Käse haben wir jetzt nicht gekauft, aber man freut es. Also in Belgrad hatten wir dann sofort Käse gekauft, wenn man sich dann freut. Also
wir haben das war wirklich, in Belgrad hatten wir gar nicht das Bedürfnis, in ein Restaurant zu gehen, weil wir es halt so geil fanden, einfach eine eigene Küche zu haben. Mhm. Und es gerade halt Obst und Gemüse halt so günstig und so extrem lecker ist. Und wir dann Käse und dann gab es irgendwie auch eine Bäckerei mit so, sagen wir mal, deutschem Brot. Das ist halt auch sehr gut. Etwas dunkler. Ja, so richtig leckeres Dinkelbrot, so extrem leckeres Brot. Das erste Brot war richtig lecker. Style. Ja, also wie wir es allgemein mit dem Essen machen, ist meistens morgens haben wir Haferflocken mit Nüssen und Obst. Oft haben wir die über Nacht eingeweicht, die Haferflocken, aber jetzt haben wir es auch ein paar Mal gemacht, dass wir einfach zum ersten Laden gefahren sind, dort Joghurt gekauft haben und dort gegessen haben.
Manchmal
haben
wir auch leider vergessen, Obst einzukaufen, dann wurde das Frühstück nach hinten verschoben und wir haben erstmal eine Scheibe Brot gegessen.
Ja, dann für mittags haben wir meist irgendwie Brot oder irgendwie Teilchen von der Bäckerei dabei. Es gibt ja auch in jedem kleinen Ort eine Bäckerei, es ist halt alles so helles Brot oder wie auch immer, aber es gibt oft irgendwie so Teilchen irgendwie mit Käse oder jetzt hatten wir mal herzhafte Muffins oder so Brezel mit Käse drauf. Ja. Also da gibt es so ganz viele Sachen. Börek gibt es auch viel, die irgendwie ganz lecker sind. Teilweise hatten wir jetzt halt was Gekochtes vom Vorabend noch über, das wir dann gegessen haben. Dann irgendwie ein bisschen Obst, Gemüse, Nüsse, Schokolade, wenn es nicht so warm ist. Was auch immer. Also das essen wir dann sozusagen, suchen wir uns einen schönen Ort.
Also was man auch hat, wir hatten eine Zeit lang, das hatten wir jetzt schon länger nicht mehr, diese Supermarktstops. Also da ist Jan dann in den Supermarkt gegangen, weil Jan der Einkäufer ist bei uns. Ich habe dafür irgendwie soziologische Studien auf Supermarktparkplätzen durchgeführt oder einfach nur irgendwie gelesen oder gewartet oder nichts gemacht. Und das war dann auch oft irgendwie so eine halbe Stunde Stopp beim Supermarkt.
Also gerade wenn man halt neu in einem Land ist, man muss ja erstmal gucken, was gibt es. Weil man dann zum Beispiel belegt, naja, was könnte man denn für ein Brotaufstrich? Und in manchen Ländern gibt es zum Beispiel sowas wie so vegane Leberwurst tatsächlich.
Ja, aber das hatten wir jetzt schon länger nicht machen können, weil wir die Orte kleiner waren und keine
Supermärkte. Naja, das stimmt, aber gerade in den Supermärkten muss man sich dann auch erstmal so ein bisschen Überblick über das Angebot verschaffen.
Aber es war jetzt auch gar nicht, also ich habe es jetzt auch nicht vermisst.
Nee, überhaupt nicht. Jetzt haben wir es auch eher, dass wir versucht haben, am Abend vorher in irgendeinem Ort oder so einzukaufen, halt für den nächsten Tag, weil wir halt oft auch irgendwo waren, wo es halt was gab.
Und wir sind große Fans von Couscous geworden. Vielleicht haben wir das schon mal erzählt haben. Couscous braucht wenig Wasser und man muss ja eigentlich nur das Wasser einmal aufgekocht haben und dann quillt der Couscous. Also,
Zeit und Energie sparen.
Genau, und dann manchmal machen wir so Gemüse rein oder Eiweiß.
Eigentlich immer Bohnen oder irgendwie so.
Linsen haben wir auch schon reingemacht.
Stimmt, aber irgendwie Hülsenfrüchte und am liebsten halt mit so einem, dass halt gleich die Soße irgendwie so mitkommt. Jetzt haben wir so Bohnen-Tomatensoße oder immer Bohnen-Mexiko-Mix. Ja, und halt immer die Linsen. Jetzt hatten wir recht oft Eiweiß. Das gibt es hier halt auch, ein guter vegetarischer oder veganer Brotaufstrich. Den haben wir dann auch mit in das Essen gemacht. Genau, also so im Restaurant waren wir jetzt gar nicht so viel, eigentlich schon eher schon fast, so dass ich dachte, dass wir jetzt dachten, heute Abend würden wir vielleicht gerne mal essen gehen, um das halt auch mal hier so zu erleben, weil es sich irgendwie dann halt nicht so gepasst hatte. Und gerade wenn man halt dann irgendwo zeltet, wo halt kein Restaurant ist und man dann seine eigenen Sachen mit hat, ist natürlich auch mal ein bisschen dann eine Geldfrage. Das ist ja schon auch günstiger, als den eigenen Kram zu kochen. Ja. Wenn es schneller geht oder es gerade regnet und man nicht nochmal raus muss.
Und es schmeckt einem halt auch zuverlässig.
Ja.
Ja, also so viel zum Essen, das wird sich vielleicht auch nochmal ändern, je nachdem, was man für Gegebenheiten halt auch hat mit Einkaufen, ob man mehr mitnehmen muss. Wir müssen jetzt nicht so viel mitnehmen. Erdnussbutter haben wir auch gekauft und sind große, also weil das eben auch in der Hitze gut funktioniert. Schmeckt auch so gut. Also es gibt so ein paar Sachen, die wir häufig einfach so haben, auch irgendwie Joghurt haben wir auch mal, also hier ist Joghurt, wenn man Joghurt kauft, dann ist das Trinkjoghurt, das haben wir auch mal irgendwie so einen Liter Trinkjoghurt gehabt, es gibt auch den normalen, was wir als Joghurt bezeichnen würden, das können wir halt auch nur kaufen, wenn wir einen Kühlschrank haben, oder halt zum Direktverzehr, was wir auch schon gemacht haben. Ja, also das ist halt eigentlich irgendwie so, wie wir
uns. Ja, und es gibt halt eigentlich genug Läden. hier überall, weil es halt kleine Läden in den kleinen Orten gibt. Die haben eigentlich auch alle sonntags offen, zumindest vormittags.
Also
Bäckerei gibt es halt auch in den kleineren Orten. Oder also wir, so dass man sieht ja immer auf der Karte, wo man so durchkommt.
Ja, es, ist jetzt, also, es sind jetzt nicht super viele Orte, durch die man kommt, aber es reicht schon vollkommen aus. Also man sollte jetzt natürlich nicht so voll knapp auf Kante fahren. Zum Wasser können wir auch noch kurz sagen, ich habe 4 Flaschen. Und dadurch, dass man hier ständig auffüllen kann, ist das halt überhaupt kein Problem. Auch bei Bäckereien kann man halt nachfragen. Oder wenn man auf, also im Café ist, wir sind ja manchmal im Café gewesen, kann man auch irgendwie Wasser auffüllen. Wir waren jetzt aber auch wirklich lange nicht mehr in Wildzelten. Da braucht man halt viel Wasser.
Ja.
Wenn man da, also wenn man jetzt hier irgendwie kocht, selbst wenn man beim Kocher kochen würde, hätte man ja eine Wassermöglichkeit. Aber beim Wildzelten braucht man viel Wasser, weil man ja also erstmal zum Kochen, dann zum Waschen und dann auch noch zum Abspülen Wasser braucht. Also das sind die 4 Flaschen auch schon wirklich nötig. Ja.
So, ja. Jetzt haben wir schon eine Stunde aufgenommen. Waren jetzt aber auch ein paar mehr Tage zwischen den Episoden. 2 Sachen, die wir theoretisch noch machen könnten, ist Fazit Serbien und Fazit Donauradweg.
Ja, also ich würde gerne ein Fazit Serbien geben.
Ja, dann machen wir das.
Also ich dachte, also wir hatten vorher gehört, dass der Radweg zwar gut ausgeschildert ist, aber wir hatten so ein bisschen Sorge.
Also der Radweg ist extrem gut
ausgeschildert. Ja, aber warte, ich wollte erstmal meine Erwartungen. Okay, gut. Entschuldigung. Das hatten wir halt schon gehört, dass der Radweg gut ausgeschildert sein soll. Aber wir waren so ein bisschen skeptisch wegen wilden Hunden. Also wir hatten da schon gehört von Leuten, die von Hunden verfolgt worden sind. Mhm. Was wir schon gesagt hatten mit den Straßen und mit dem Verkehr, dass wir dachten, dass der Untergrund schlecht sein wird und dass der Verkehr schlimm ist und dass man ständig ganz eng überholt wird und sich sehr unsicher fühlt. Auch gerade bei dem Eisernen Tor hatte ich so ein bisschen Angst, dass die Steigung zu stark ist. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Also das waren alles irgendwie so Erwartungen, wo man irgendwie so ein bisschen Sorge hatte, dass das alles irgendwie vielleicht ein bisschen anstrengender sein wird, aber es war sehr gut ausgeschildert, wie Jan ja schon eben sagen wollte, also wirklich extrem gut. Dazu muss man vielleicht sagen, dass halt die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit zusammen mit lokalen Partnern das hier ausgeschildert hat in Serbien und halt auf deutschem Niveau ausgeschildert hat, beziehungsweise noch besser. Es gab auch oft so Alternativrouten, die so auch, also da kam dann wirklich so ein Schild, so, ja, man kann hier auch irgendwie, sagen wir mal, nach Negotin fahren, aber das beinhaltet jetzt halt irgendwie unbefestigte Straße und man konnte sich dann selber überlegen, so
und möchte ich... Hauptstraße oder unbefestigte Straße oder wie auch immer. Einmal gab es auch ein Schild, bitte fahr auf der anderen Seite, 2 Kilometer hier sind Dornen,
ja,
und hier auf dem Boden, also es ist extrem ist gut. Und es ist halt, also das ist das erste Mal, dass ich wirklich ein Produkt sehe, des Ministeriums der Deutschlands für Entwicklungshilfe, wie heißt das, wirtschaftliche Zusammenarbeit. Also ganz, ganz toll.
Ja, also es ist wirklich super gemacht, auch wenn man, es gibt dann auch wieder so große Übersichtstafeln, wo man dann auch nochmal was sieht und damit auch erklärt, wie das so ist, und es werden auch manchmal Sachen ausgeschildert, wo es schön ist, wo man einfach so mal einen Abstecher hinmacht.
Also das wird jetzt sehr schade, da wir Serbien verlassen, dass wir nicht mehr so schöne Schilder haben, die uns aber sagen, wo wir lang gehen können.
Und also was wir ja schon gesagt haben, also mit Hunden war auch überhaupt kein Problem. Es gibt Straßenhunde hier, aber bei uns waren die super faul. Die lagen einfach immer nur rum und haben von einem kaum Notiz genommen. Also wir hatten überhaupt keine Probleme mit denen. Die haben noch nicht mal gebellt. Also die Straßenhunde.
Am Anfang bin ich auch immer so ein bisschen sorgenvoll gewesen, wenn wir an so einem Hund vorbeigefahren sind. Aber jetzt habe ich ja teilweise auch gedacht, so, ja komm, mach doch mal was.
Also es war gar kein Problem. Mit Verkehr, also hatten wir, die waren tatsächlich nicht so befahren, die Straßen, wie wir befürchtet hatten.
Ganz kleine Abschnitte gab es
mal. Aber und, also was halt schon ist, also es ist schon ein anderer Fahrstil hier. Ich würde schon sagen, dass man in anderen Ländern ein bisschen geduldiger fährt. Hier ist dann halt auch so, ja, okay, so ist ein Radfahrer, naja, also, und es ist, kommt gerade Gegenverkehr, überhole ich trotzdem. Das ist schon häufiger passiert. Es ist nicht so, dass man, also nicht ständig gewesen, weil es halt einfach nicht so viel befahren war. Aber es war schon irgendwie so, dass man jetzt nicht das Gefühl hatte, dass jetzt da jemand stundenlang hinter einem wartet, bis dann endlich mal die Gegenfahrbahn
frei ist. Das stimmt, aber insgesamt hatte ich schon das Gefühl an sich, dass sie halt rücksichtsvoll fahren, mit einer Ausnahme, was wir, glaube ich, 3-mal erlebt hatten.
Boah, ja.
Dass auf der Gegenseite halt überholt worden ist, auf unsere Spur hin, und dass da so ein bisschen kalkuliert worden ist, dass wir halt dann langsamer fahren oder ausweichen oder wie auch immer. Also es
war, das war schon ein bisschen
nie so, dass es halt wirklich kritisch war. Nee. Aber schon, so, das waren die einzigen Male, wo ich dachte so, fuck you oder come on oder was auch immer. So, das muss doch jetzt nicht sein, kannst du nicht einfach warten.
Ja, und was auch ist, also was häufiger passiert, dass Leute hupen, also sowohl der Gegenverkehr, also vor allem der Gegenverkehr, irgendwie so freundliches Hupen, so hallo, dann wird auch gewunken. Teilweise kommen auch also LKWs von hinten, dass die auch hupen, wo man halt, also ich das so interpretiere, also ja, Achtung, ich komme jetzt und werde dich überholen. Es ist kein lautes Hupen, es ist auch kein aus dem Weg hupen, sondern eher so, also eigentlich ein freundliches Hupen, was ich auch als eher positiv empfinde. Also das war eigentlich sehr viel besser als erwartet. Wie gesagt, die Steigerung war nicht so schlimm.
Preise sind ungefähr die Hälfte wie in Deutschland.
Ja.
Obst und Gemüse ist halt, wie schon gesagt, extrem gut. Im Grunde kann man sich schon fast vorstellen, hier so einen Urlaub zu machen, wo man sich 2 Wochen einfach nur an den Pool legt und sich so frische Pfirsiche bringen lässt.
Und Wassermelonen. Ja, es ist schon echt sehr lecker so für Obst und Gemüse. Aber das trifft wahrscheinlich auf alle Länder zu, die hier irgendwie
sind. Ja, das ist halt echt super.
Ja. Also es hat uns sehr gut gefallen und wir können auch den Donauradweg eigentlich als solchen auch Leuten ans Herz legen, die gerne sowas fahren wollen.
Es ist halt schon immer ein bisschen abenteuerlicher, als jetzt in Deutschland Fahrrad zu fahren. Aber ich würde sagen, es ist für Leute, die halt Lust auf sowas haben und gewisse Grundkonditionen natürlich mitbringen. Aber es sind halt wirklich nicht so schlimme Steigungen. Notfalls kann man auch mal ein Stück schieben. Man muss natürlich mit ein kleines bisschen Verkehr halt auch mal auskommen, damit das alles ein bisschen fremd ist.
Ja,
und aber grundsätzlich ist das jetzt noch nicht Expeditionsmodus oder irgendwas hier. Und gerade, wie gesagt, in Serbien halt einfach dadurch, dass es extrem gut ausgeschildert ist. Es gibt auch viele Möglichkeiten, also gute Campingplätze. Es gibt auch oft irgendwie Zimmer zu vermieten, Schilder. Also mit Unterkünften ist auch gar kein Problem. Ich denke, auch ohne Zelt ist es auch sehr gut möglich. Muss man natürlich ein bisschen mal gucken, aber ja, würde ich mal behaupten, dass das geht, wenn man das macht.
Ja, und was auch nett ist, man trifft ab und zu Radler, aber nicht ständig. Also man, gerade wenn dann Leute entgegenkommen, ist das halt ganz hilfreich, wenn Leute einem Tipps geben können.
Und man freut sich hier schon immer, wenn man andere sieht, so alle winken begeistert, man hält kurz an und redet miteinander.
So wie schon so eine Art Gemeinschaft, in die man da so reingerutscht ist, ohne dass man es wusste. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool und man kann sich dann austauschen. Also ist auch jetzt hier auf unserem Camping-Gasthaus cool. Also
anderen sich ist ja vielleicht auch ein bisschen, dass wir jetzt halt selber, dadurch, dass wir jetzt halt schon einen Monat unterwegs sind, halt auch irgendwie ein bisschen entspannter geworden sind. So. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr so ganz genau, wie das jetzt überhaupt in Ungarn gewesen ist, in Tschechien Fahrrad zu fahren oder irgendwie so einen normalen Alltag zu haben. So, man ist da jetzt schon so richtig im Flow dieser ganzen Sache.
Wobei halt auch so dieser Donauradweg halt auch insofern einfach war, weil halt immer klar war, wie man fährt ungefähr. Und das wird jetzt dann natürlich auch wieder anders, wenn dann Jan für die Routenplanung wieder zuständig ist und dann immer wieder schauen muss, passt das jetzt auch so? Oder?
Ja, was halt echt auch cool war, jetzt hier gerade bei diesem gut beschilderten Donauradweg in Serbien, dass es halt manchmal über eben unbefestigte Wege ging und man aber immer wusste, es ist okay, die zu nehmen, weil ne, es wird halt schon, die haben das ja aus irgendeinem Grund ausgeschildert und manchmal ist es ja dann in anderen Ländern so, wenn es halt so ein unbefestigter Weg ist, dann entweder du endest halt irgendwo im Nichts, also selbst wenn halt die Karte sagt, der Weg geht durch, ist halt irgendwann so schlecht, dass man nicht durchkommt.
Oder es dann ist plötzlich so ein Zaun, wie das du dann...
Ja, genau, irgendwie eine Tierherde, die da ist oder sowas. Also klar, bei Straßen ist es eigentlich nie ein Problem, wenn da was ausgeschildert ist, aber halt bei diesen eher unbefestigten Wegen ist es halt schon, die würde ich jetzt in anderen Ländern eher nicht nehmen und hier konnte man das halt einfach machen.
Ja. Also, nee, wie gesagt, wir können das euch nur empfehlen, wenn ihr das machen wollt. Wir können euch dann natürlich noch weitere Tipps geben. Aber es ist eigentlich, macht Spaß und man trifft nette Leute. Und es ist auf jeden Fall, wenn wir das schaffen, schaffen das andere auch.
Also das gilt jetzt natürlich nur bis Serbien, wie es jetzt in Rumänien und Bulgarien dann weiter ist, der Donauradweg da. Also ich denke mal von Steigungen und so weiter ist auf jeden Fall auch okay.
Ja.
Aber genau, da gibt es sicher andere Leute, die sich damit mehr beschäftigt haben als wir. Da müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht drüber mutmaßen.
Nö, das habe ich auch nicht. Wollte ich auch nicht. Wollte ich mir nicht anmaßen.
Gut.
Ja.
Ich denke, da können wir jetzt mal. Also, es war jetzt eine sehr lange Episode, aber es waren ja jetzt auch mehr Tage und man kann ja zwischendurch mal eine Pause machen.
Ja, sie genau. Zu hören. Also, ich glaube, vor. Weiß ich nicht, ob wir insofern Podcast machen. Vielleicht machen wir da mal so einen Themenpodcast.
Ja, wir haben so ein paar Sachen, wo man mal drüber reden könnte. Gerade ein sehr interessantes Thema, wo wir eigentlich mal drüber sprechen könnten, ist so dieses Zusammenreisen und oder auch alleine reisen, weil wir jetzt halt eben halt Radfahrer auch getroffen haben, die halt alleine gereist sind, wo wir auch viel drüber gesprochen haben, wie es ist, alleine zusammen. So, das ist ein Thema, wo wir eigentlich mal ein bisschen drüber sprechen könnten.
Ja.
Aber ja, wird man sehen. Wir machen einfach nochmal eine neue Folge.
Ja. Irgendwann. Und falls ihr, also wir haben jetzt ja die Frage von Ola aufgenommen, aber falls ihr weiter irgendwie Fragen habt, die wir nicht behandelt haben, irgendwie Sachen, wie ihr euch fragt, wie wir das machen, dann stellt sie uns gerne und wir reden dann im nächsten Podcast
drüber. Ja, und guckt euch Charlottes Instagram an.
Haha, es ist noch nichts passiert.
Quatta_hip.
Genau.
Wo dann die begleitenden Fotos zu diesem Podcast kommen und meine, ich habe wieder die Tracks auch bei Komoot hochgeladen. Mein Benutzername ist hervorragend. Punkt. Also einfach dann einen Punkt hin. Herr mit 2 R. Das müsste auch in der allgemeinen Beschreibung vom Podcast, ist das alles eigentlich nochmal geschrieben, sowohl das Instagram als auch das Komoot.
Ja.
Gut, dann ist ja jetzt auch hier bei uns schon gleich 18 Uhr.
Wir müssen mal gucken, ob da jetzt neue Gäste angekommen sind und wie so die Stimmung insgesamt ist. Ja, also auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß beim Anhören, beziehungsweise gehabt zu haben. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.